Radio SRF.
Peter Sloterdijk zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart. Für sein Schaffen hat der Philosophie- und Ästhetikprofessor zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sein Name ist vielen auch bekannt, weil er 10 Jahre lang das philosophische Quartett im ZDF moderiert hatte. Scharfe Kritik übte Peter Sloterdijk während der Flüchtlingskrise an der deutschen Politik der offenen Grenzen und löste damit eine vehemente intellektuelle Debatte aus. Heute ist der Philosoph Gast des Schweizerischen Instituts für Auslandforschung an der Universität Zürich und hält einen Vortrag zum Thema «Politik in Masken» über das Demokratie-Dilemma. Anlass für uns, mit ihm über die Demokratie im 21. Jahrhundert zu sprechen. Peter Sloterdijk ist Gast von Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Peter Sloterdijk, heute Abend halten Sie einen Vortrag an der Universität Zürich mit dem Titel «Politik in Masken» über das Demokratie-Dilemma. Bevor wir uns jetzt an das große Thema Demokratie wagen, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern Gelegenheit geben, Sie sozusagen in der Würze der Kürze zu entdecken und bitte Sie daher einfach folgende 5 Sätze zu beenden. Wenn es die EU nicht gäbe, dann?
Dann gäbe es alle Mitglieder der EU, die händeringend danach suchen würden, einander näher zu kommen.
Die Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass
die Welt, insbesondere die Welt des Menschen, seit 100 Jahren und insbesondere seit den letzten 10 Jahren in Bewegung geraten ist, in einer Weise, die über alles hinausgeht, was wir aus der Geschichte kennen, unter Stichworten wie Völkerwanderung. Migration ist das Jahrtausendthema.
US-Präsident Donald Trump zeigt der Welt,
dass man an der Spitze der Macht gegen die Beobachtung durch intelligente Feinde nicht in Sicherheit ist.
Populismus kann sich zurzeit derart ausbreiten, weil?
Weil die natürlichen Formen der volkhaften Versammlung durch neue Assoziationsformen ergänzt werden. Der klassische Nationalismus stand im Zusammenhang mit der Druckerpresse. Der moderne Populismus steht im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Internets.
Auf diese Themen kommen wir sicher noch später. Noch der letzte Satz. Ich definiere Demokratie als?
Die Herrschaft des Finanzministers.
Oh, darauf kommen wir sicher auch noch. Bevor wir über das Demokratie-Dilemma sprechen, das Sie orten, sagen Sie uns, was halten Sie eigentlich von der direkten Demokratie in der Schweiz?
Ich habe mich mit der Schweizer Politik seit vielen Jahren, zumindest nur als Zaungast, beschäftigt und bin von ihr beeindruckt. Sie ist zumindest als ein großes politisches Seminar zu betrachten, in dem es tatsächlich so etwas gibt wie lernende Populationen. In vielen anderen Ländern mit zahlreichen Bevölkerungen finden keine kohärenten Lernprozesse statt, sondern es gibt dort nur öffentliche Verwirrung durch Wahlkämpfe. Und ich glaube, der Sonderweg der Schweiz besteht darin, dass es hier eine lernende politische Öffentlichkeit gibt, im Unterschied zu fast allen anderen Nationen.
Welches Beispiel sehen Sie da, wo die Bevölkerung gelernt hat?
Zum Beispiel wäre es undenkbar in anderen Ländern, dass eine Mehrheit, wie es in der Schweiz geschehen ist, die Abschaffung von Rundfunkgebühren ablehnt. Oder dass man die Gelegenheit, Steuersenkungen zu erzwingen, nicht automatisch ergreift. Also das spricht doch für einen gewissen Grad an politischer Reife, den man anderen Populationen nicht ohne weiteres unterstellen kann. Also es gibt hier offenbar so etwas wie ein wohlverstandenes Eigeninteresse von politischen Bürgern, ja, während überall sonst die Entpolitisierung um sich greift und Politik mehr und mehr zu einem Konsumgut wird und die Bürger sich wie Zuschauer vor einer Leinwand verhalten, auf der sich die Phantome von Politikerschauspielern bewegen, gibt es in der Schweiz offenkundig noch so etwas wie eine basale Demokratie, teils direkt, teils repräsentativ. Und diese Mischung gibt es anderswo, zumindest nicht in dieser Qualität.
Es gab ja eine Zeit, unter anderem während der Brexit-Abstimmung, wo viele Stimmen laut wurden, dass es mehr direkte Demokratie brauchen würde in der EU. Was halten Sie denn von dieser Forderung?
Das ist, glaube ich, keine sinnvolle Forderung, weil man Demokratie unter Mitgliedstaaten ja nicht praktizieren kann. Man kann Regeln für Mehrheitsabstimmungen einführen, ja, die etwas schärfer wären, etwas deutlicher wären als die bestehenden. Aber 28 Nationen können untereinander keine demokratischen Beziehungen unterhalten. Ja, sondern sie haben außenpolitische Kontakte, sie haben die Möglichkeit zur Kooperation in Gremien. Aber das alles hat mit dem nichts zu tun, was das Wort Demokratie als Volksherrschaft nennt. Da ist kein einziger Mensch aus dem Volk da drin, sondern das sind zum großen Teil Berufspolitiker, die in ihren Karrieren alt geworden sind. Und die eigentlich etwas darstellen, was in meiner Terminologie Oligokratie heißt, das heißt Herrschaft der wenigen, nicht die Herrschaft der vielen. Ja, Demokratie war ja ein Versuch gewesen, die vielen in die politischen Geschicke der Stadt Athen einzubeziehen. Ne? Der Ursprung der Demokratie liegt ja in den Perserkriegen, als Themistokles eine griechische Flottenpolitik beschlossen hatte. Und Demokratie ist die Antwort auf die Frage, woher bekommen wir 14.000 Mann, um die 200 Triremen zu rudern, mit denen Griechenland den persischen Angriff abfangen wollte. Und dadurch, dass man diese 14.000 Ruderer nur aus den Kreisen der Tagelöhner, der Handlanger, der Arbeitslosen und Armen mobilisieren konnte, hat man denen die politische Teilhabe versprochen.
Da fühlen sich jetzt viele sicher erinnert an den Geschichtsunterricht von früher. Danke für den Exkurs in die Vergangenheit. Die Regierung der vielen, wenn Sie sagen, heute regieren nicht mehr viele, sondern einige wenige, würden sich manche jetzt fragen, das stimmt doch nicht, wir sind doch in einer Demokratie. Wo sehen Sie denn die wenigen, die regieren?
Ja, im Repräsentationssystem der meisten Demokratien außerhalb der Schweiz wird ja ein Verfahren benutzt, um die vielen auf die wenigen zu reduzieren. Wir haben ja ein politisches System, in dem ungefähr ein Abgeordneter 100.000 Personen in einem nationalen Parlament repräsentiert. Also diese Art von Destillation, diese Art von Verringerung der vielen Interessen auf wenige liegt ja dem Geist der repräsentativen Demokratie zugrunde. Und der ist daher per se oligokratisch, das heißt daran interessiert, aus den vielen wenige herauszufiltern.
Ist das gefährlich in Ihren Augen?
Das ist vielleicht das klügste Verfahren, das man bisher gefunden hat, um den Willen von vielen in der Diskussion von wenigen auszudrücken. Klüger wäre es wahrscheinlich nur noch, die Parteien abzuschaffen und stattdessen ein Losverfahren einzuführen, das verhindert, dass die Parteien als intermediäre Größen den Staat unter sich aufteilen. Und das ist ja fast in allen Ländern passiert. Man hat in den Verfassungen der westlichen Demokratien die Rolle der Parteien meistens etwas unterschätzt und sie nicht ausführlich genug dargestellt, auch ihre Macht und ihren Einfluss nicht genügend begrenzt. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass man mit einem intelligenten Losverfahren bessere politische Resultate erhalten würde, als wenn man die Entstehung von politischen Milieus begünstigt durch ein verfestigtes Parteienwesen. Das Losverfahren würde die Parteien zerstören und das wäre im Interesse aller Bürger.
Eine spannende Idee. Wie stellen Sie sich das Losverfahren denn vor?
Die Griechen haben das praktiziert und haben damit relativ gute Erfahrungen gemacht. Man müsste einen Pool von ungefähr gleich geeigneten Personen zusammenstellen. Das wäre ein Vorgang, in dem etwas wie echte demokratische Legitimation und Delegation stattfindet. Und nachher arbeitet Kommissar Zufall oder Präsident Zufall zugunsten des Gemeinwohls. Und das ist etwas anderes als ein verfestigtes Parteimilieuinteresse.
In Frankreich sahen jetzt viele Beobachter, dass die Parteien im klassischen Sinne jetzt nicht mehr bestehen oder weniger bestehen mit Präsident Macron. Und viele beklagten denn auch diesen Zerfall der Republikaner und auch der Linken, so eine gewisse Verflachung. Ist jetzt das ein Signal, das Sie begrüßen oder eher weniger? Geht das in die Richtung, die Sie wünschen?
Es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass die Parteien sich nicht dessen zu sicher sein sollten, dass sie ewig existieren können. Sie wurden in Frankreich praktisch abgewählt und aus ihren bisherigen Funktionen entlassen. Und es wurde ein ganzes System von alt gewordenen Interessen und Situation acquise hinweggefegt. Und diese Degonflierung des politischen Raumes kann über Nacht in jedem demokratischen Land passieren. Man hat daher also Grund, sich über veränderte Verfahren der politischen Willensbildung und vor allem über Verfahren, Intelligenz in die Prozesse einfließen zu lassen, nachzudenken.
Was wir im Moment auch beobachten, ist so ein Wiederaufflammen von Nationalismus, zum Teil ein sich verbreiten von Populismus. Und je länger er mehr, wenn wir die Wirtschaft anschauen, die Wirtschaftspolitik der USA zum Beispiel oder auch Russlands von Protektionismus. Wie verändern denn diese drei Strömungen die Demokratie?
Nun, wir müssen davon ausgehen, dass die politische Evolution im 18. und 19. Jahrhundert zur Hervorbringung des Nationalstaats geführt hat, als dominierender Organisationsform großer politischer Einheiten. Nationalstaaten leben in einem Zustand spontaner Konkurrenz miteinander. Und diese Konkurrenz wurde seit dem 19. Jahrhundert durch so etwas wie eine Freihandelspolitik kompensiert. Während des Ersten Weltkriegs haben deutsche Philosophieprofessoren über den Unterschied zwischen Händlern und Helden philosophiert, um zu erklären, dass die deutschen Helden wesensmäßig von ganz anderer Natur sein als die britischen Händler. Ja, aber bisher lebten wir in einer Welt, in der das britische Händlertum den Ton angegeben hat, mit den Implikationen an sozusagen ökonomisch dominierter Politik. Ja. Heute beobachten wir, dass es zu einer Art Renaissance des Egoismus kommt. Ja, ich würde da gar nicht von Nationalismus sprechen, denn der Nationalismus war ja im 19. Jahrhundert, also zumindest in seiner Blütezeit, eine utopische Bewegung, eine Angriffsbewegung. Heute ist Nationalismus, wenn es ihn überhaupt gibt, eine Bewegung defensiver Natur, der aus dem Unbehagen an der Komplexität der Welt entspringt. Ja. Also es ist eine Suche nach Vereinfachungen. Ohne echte extravertierte Geste. Der Nationalismus von früher war, so seltsam es klingt, auch meistens neugierig, weltoffen und in gewissen Grenzen großzügig. Nicht? Also, das alles kann man von den heutigen neo-egoistischen Strömungen nicht ohne weiteres sagen. Aber es wäre unpolitisch und anthropologisch abwegig, sich über Egoismus zu beklagen. Denn wohin man auch sieht, menschliche Gemeinschaften sind immer so strukturiert, dass sie versuchen, nach innen hin Solidarität zu produzieren und nach außen hin Abgrenzung und Egoismus. Nebenbei gesagt ist die Formel America First, mit der Donald Trump auffällt, im Jahr 1915 von Woodrow Wilson lanciert worden und ist jetzt gut 100 Jahre alt und ist sozusagen im Dienst gealtert. Nicht?
Was mir so auffällt, ist dieses Stichwort dieser Vereinfachung, die auf Vereinfachung setzen natürlich nicht nur diese neuen Nationalismen, sondern auch die Populisten jetzt. Vereinfachung ist das, was die beiden Aspekte ja eint.
Ja, ich benutze den Begriff des Populismus ungern, weil es ein Ausdruck ist, der sehr unscharf ist und der am Ende ständig zu Situationen führt, in der Populisten 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 nennen. Es ist also so eine typische Halte-den-Dieb-Formel. Ja? Also wenn man selber gestohlen hat, dann deutet man auf einen anderen, der es nicht war, aber es gewesen sein soll. Ich glaube, das ganze Feld der Populismusdebatte ist durch diese Dynamik strukturiert. Ansonsten ist es für die Beteiligten sehr viel sinnvoller, über den Unterschied zwischen nützlichen und schädlichen Vereinfachungen nachzudenken. Dass es nützliche Vereinfachungen gibt, wird durch gute Politiker immer wieder demonstriert, nicht? Es gab einen großen französischen Politiker des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, faire de la politique, c'est tout simplement parler aux gens. Ja. Und in diesem parler aux gens ist das ganze Programm einer wohltätigen Vereinfachung impliziert. Ja. Das ist eine großherzige Auslegung der Wirklichkeit von oben, so wie sie jemand sieht, der durch seine Position in der Gesellschaft weiter Zusammenhänge wahrnehmen kann und sie seinen Landsleuten erklärt. Und auf das Erscheinen solcher außergewöhnlicher Figuren wartet man auch in der Demokratie manchmal mehrere Jahrzehnte vergeblich. Frankreich hat im Moment Glück, weil sie so einen genialen Mobilisator an der Spitze hat, der zwischen Einsicht und Vereinfachung elegant vermittelt. Wir werden sehen, wie weit er in der europäischen Trägheit mit seinen Qualitäten kommen kann.
Es gibt eine Generation, die sagt, wahre Demokratie bringt das Internet, die Digitalisierung, da reagiert wirklich das Volk. Da gibt es Bereiche, in die kein Staat sich wirklich einmischt oder einmischen kann und die Bürger kontrollieren und maßregeln kann. Können Sie diese Begeisterung nachvollziehen?
Ja, ich kann sie nachvollziehen, weil ich ihre Entstehung ja miterlebt habe. Das sind Sätze, die aus den Wiegenjahren des Internets stammen, so wie man auch im Blick auf die Printmedien sozusagen von den Wiegendrucken gesprochen hat. So nennt man all die Druckerzeugnisse, die zwischen Gutenberg selbst und dem Jahr 1500 entstanden waren. Also es gibt diese Inkunabeln des Internets auch, und zu denen gehört die Demokratieromantik. In diesem Punkt wurden wir inzwischen eines Besseren belehrt, und zwar in einem sehr heftigen Lehrgang, insbesondere durch das, was in Nordafrika geschehen ist. Wir hatten am Anfang eine internetgetragene Demokratiebewegung und ein Jahr später oder zwei Jahre später bereits eine auch internetbasierte und internetpolitikbasierte Repression. Das ist im Augenblick der Status quo. Die Blütezeit der Demokratieromantik über das Netz ist eindeutig vorüber. Man hat das Schadenspotenzial, das in der Übervernetzung existiert, unterschätzt. Wir sind auf dem Weg in einen globalisierten Überwachungsstaat. Oder vielleicht nicht einmal auf dem Weg dahin. Wir leben bereits in ihm und müssen und lernen nach und nach, dass es so ist. Ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Und die Ironie der Geschichte besteht wohl darin, dass die Weltgesellschaft existiert heute, von der die Utopisten des 19. Jahrhunderts gesprochen haben, aber nur bei den Geheimdiensten.
Wie sieht denn die Demokratie der Zukunft aus? Also angesichts dieses Bildes wahrscheinlich jetzt nicht sehr rosig.
Also nach meiner Prognose wird die Demokratie der Zukunft der jetzigen sehr ähneln, und zwar darin, dass man 1003 Dinge, die nicht demokratisch sind, Demokratien nennt. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben auf der Erde an die 200 Staaten, von denen haben einige Dutzend die Form von parlamentarischen Monarchien, etwa 150 sind der pro forma Demokratien. Nach meinem Dafürhalten ist die demokratische Verfassung das meist parodierte Genre der Literatur. Das gibt, ist nur von der Kritik nur noch nicht als solches entdeckt worden, weil die Rechtsphilosophen und Staatsrechtler in der Regel es an literarischer Bildung vermissen lassen. Sonst würden sie nämlich merken, dass von den Verfassungen der authentischen 20 oder 30 Demokratien, die es auf der Erde gibt, von diesen Verfassungen sind 150 Parodien. Ja. Und ich glaube, wir haben die Parodie hat eine große Zukunft. Man wird alle möglichen Dinge im demokratischen Gewande herumlaufen lassen. Und die Ähnlichkeit zwischen der Idealkonzeption und den realen Befunden wird immer weiter verblassen.
Wie stark wird das sich auf die Menschen auswirken, wenn ein großer Teil das Gefühl hat, etwas sei und es ist gar nicht so? Der mündige Bürger.
Ja, der mündige Bürger gleicht in gewisser Weise dem bayerischen Katholiken oder dem italienischen Wähler. Der bayerische Katholik sagt, egal was die in Rom machen, wir bleiben katholisch. Und der italienische Wähler redet genauso. Egal was die Herrschaften in Rom betreiben, wir bleiben Italiener.
Welche Form würden Sie sich eigentlich wünschen, wenn Sie jetzt viel mehr beeinflussen könnten als nur durch Worte? Welche Entwicklung würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, für uns, vielleicht für Europa?
Ja, also ich habe mir das Wünschen auf dem Gebiet der Politik abgewöhnt, weil es in meinen Augen zu den Grundvoraussetzungen eines sinnvollen politischen Verhaltens gehört, dass man nicht von seinen Wünschen ausgeht, sondern von seinen Interessen. Also sobald man imstande ist, Interesse von Träumen klar zu unterscheiden, ist man ja erst auf das Feld der Politik eingetreten. Und ich würde mir am liebsten eine Zukunft vorstellen, in der konservative Positionen mehr und mehr in ihrer progressiven Wirkung wahrgenommen werden. Denn es wurden in der Geschichte, vor allem in der Rechtsgeschichte und in den Bürgerrechtsbewegungen Europas im 19. und 20. Jahrhundert sehr, sehr viele Dinge erobert und auch in Institutionen verankert, ja, die es verdienen, aufrechterhalten zu werden. Und die Tätigkeit des Aufrechterhaltens bezeichnet man üblicherweise als Konservieren. Und ich würde mir wünschen, um jetzt wirklich mal doch auch mit einem Wunsch zu kommen, dass die politische Semantik unserer Tage weniger töricht wäre, als sie es faktisch ist. Und dass man den Bewahrungsimpulsen eine größere Legitimität zuspricht. Und zwar deswegen, weil sie es sind, in denen die Liberalen und die Linken anliegen, besser aufgehoben sind als in irgendwelchen linkspopulistischen Agitationen.
Ja, und wer mehr von Ihnen hören will, erlebt Sie heute Abend um 18.30 Uhr in der Aula der Universität Zürich. Wir sagen an dieser Stelle wegen der Zeit vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.